Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Heute mit Sarah Zerback. Schönen guten Tag. Die FDP hat ihren Bundesparteitag beendet mit der Rede ihres Generalsekretärs Jia Sarai. Die Forderung nach einer sogenannten Wirtschaftswende war klar der rote Faden. Hören wir mal, was er dazu zu sagen hatte.
Bei unserer Wirtschaftswende, meine Damen und Herren, und das haben wir auch gestern ganz deutlich bei der Debatte gemerkt, da ging es nicht nur um volkswirtschaftliche Instrumente, Zahlen und Daten. Es geht vor allem hier um die Erhaltung unserer Werte und unserer freiheitlichen Lebensweise.
Was das heißt und wie viel davon die Ampelkoalition aushält, dazu gleich mehr von unserer Korrespondentin vor Ort. Während der Kanzler im Europawahlkampf ganz auf Friedenskurs im Ukraine-Krieg setzt, wächst international der Druck auf Deutschland, auch weitreichende Taurus-Marschflugkörper zu liefern, auch dazu gleich mehr. Und in den Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen gibt es Fortschritte. Israel nennt das die letzte Chance vor einem geplanten Angriff auf Rafah. Am 9. Juni sind Europawahlen und die Parteien gehen in die heiße Wahlkampfphase. Besonders viel los ist an diesem Wochenende. Die SPD ist auf dem Hamburger Fischmarkt mit ihrem Friedenswahlkampf gestartet. Die CSU will mit der Bayern-Agenda nach Europa, während die Wahlkampferöffnung der AfD von der China-Spionage-Affäre überschattet wurde. Die FDP hat sich gestern und heute in Berlin zu ihrem Bundesparteitag getroffen, um ihr Profil zu schärfen vor den Wahlen. Gudula Goyter war und ist für uns vor Ort und ist uns jetzt live zugeschaltet. Starten wir mit dem Thema Atomkraft, Frau Goyter, das in dieser Woche für viel politischen Streit gesorgt hat und über das die FDP jetzt vor wenigen Minuten auch abgestimmt hat. Die Partei hat sich jetzt dagegen ausgesprochen, wieder in die Atomkraft einzusteigen. Das hätte auch anders ausgehen können nach dieser Woche, nicht wahr?
Naja, vor allem war das ein Antrag, der heute beraten wurde, der die Stimmung in der Partei zeigt. Denn unter dieser Überschrift Atomkraft, ja bitte, hat er im Vorfeld die meiste Zustimmung unter den Parteimitgliedern bekommen. Also nicht die Delegierten des Parteitages, sondern die Mitglieder und musste deshalb besprochen werden. Es geht unter anderem um mögliches Wiederhochfahren, um Forschung, aber auch um die Offenheit für Neubau. Also Sie haben es gesagt, es hat keine Mehrheit gegeben, aber es hat auch auf diesem Parteitag erbitterte Diskussionen gegeben. Gestellt haben den Antrag die Landesverbände von Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Der Thüringer Thomas Kemmerich hat ihn eingebracht und es gab Redebeiträge, die sehr befürwortend waren, wie hier etwa von Florian Kuhl.
Wir sind das einzige Industrieland auf der Welt, das von anderen Industrieländern umgeben ist und einen energiepolitischen Sonderweg geht, in dem es aus einer gut funktionierenden Technologie Sehnenauges aussteigt.
Die Gegenpositionen waren aber nach meinem Eindruck in der Mehrheit. Der Wirtschaftspolitiker Reinhard Huben etwa hat mahnend gefragt, welches Signal soll von diesem Parteitag ausgehen?
Wollen wir jetzt ein Thema hochziehen, wo wir aktuell und auch in Zukunft außer der AfD keinen politischen Verbündeten finden?
Und das Ergebnis: mit 53% wurde der Antrag abgelehnt.
Großes Thema auf dem Parteitag ist die schwächelnde Wirtschaft in Deutschland und entsprechende Reformpläne, das zu ändern. Schon vor dem Parteitag gab es da Reformen, für die viel Kritik von den Koalitionspartnern gekommen ist. Gestern gab es dann aus der FDP heraus große Zustimmung. Was steckt denn alles in dieser sogenannten Wirtschaftswende drin?
Ja, das ist das Schlagwort, das wirklich den Parteitag prägt. Der Leitantrag enthält unter anderem die meisten dieser 12 Punkte, die das Präsidium am Montag verabschiedet hatte und auf die mindestens der Koalitionspartner SPD auch schon ablehnend reagiert hat. Es geht um Verschärfungen beim Bürgergeld, Entlastung des Mittelstandes, ein Ende der Förderung erneuerbarer Energien. Dann steuerliche Anreize für Rentner, Minijobs, das ist beim Thema Fachkräfte ebenso dabei wie leichtere Visaverfahren für Fachkräfte. Und im Papier an mehreren Stellen und auch hier auf dem Parteitag steht die Entbürokratisierung ganz weit oben, so weit oben, dass Justizminister Marco Buschmann, in Klammern, der ja auch andere liberale Themen hätte, die er vertreten könnte, sich in seiner Rede darauf beschränkt hat. Und es steht auch so weit oben, dass es viele Redebeiträge zur EU geprägt hat mit Kritik zu viel Bürokratie.
Die abschlagsfreie Rente mit 63 abzuschaffen, da hat der Bundeskanzler ja gestern gegengehalten und gesagt, also das wird nicht passieren. Der FDP ist es aber durchaus ernst damit, oder?
Ja, und das ist aber ein breiteres Thema als nur die abschlagsfreie, nur in Anführungsstrichen die abschlagsfreie Rente mit 63. Das ist ein Thema, das vor allem den Jüngeren in der Partei besonders wichtig ist. Die Vorsitzende der Julis, der jungen Liberalen, Franziska Brandmann, hatte schon früh auf dem Parteitag formuliert:
Immer weiter steigende Beiträge bei gleichzeitig viel zu kleinen Reformen, das ist einfach zu wenig. Dieses Rentenpaket, das kann mit der FDP so nicht beschlossen werden.
Und genau das steht nun im Leitantrag. Das ist der Auftrag an die Fraktion, dem vorliegenden Entwurf von Hubertus Heil, der ja schon Christian Lindners Zustimmung gefunden hatte, so nicht zuzustimmen. Das ist übrigens der einzige so klare Handlungsauftrag in einer aktuellen Frage. Was die Julis mit dem Antrag erreichen wollten, das waren an sich vor allem deutlichere Schritte hin zu einer aktienbasierten Rente nach schwedischem Vorbild, aber alternativ oder zusätzlich auch Schritte weg von der abschlagsfreien Rente mit 63.
In den vergangenen Tagen, da war ja einmal mehr davon die Rede, ob die FDP überhaupt noch in der Ampelkoalition bleiben will, bei so viel Profilschärfung und Dissens auch. Welche Töne gibt es denn dazu, gab es auf dem Parteitag?
Ja, vor allem dieser 12-Punkte-Plan hatte ja Spekulationen über den Regierungswillen der FDP geschürt. Und dazu hat er sich aber gestern, als er den Leitantrag eingebracht hat, Generalsekretär Bijan Djirsaray deutlich geäußert.
Das ist kein Scheidungsantrag an die Koalition. Diese Aussprache, diese Diskussion, dieser Leitantrag ist eine Liebeserklärung an Deutschland und an unser Land. Und es geht um die Zukunft unseres Landes.
Es gab Wortmeldungen, die darauf gedrungen haben, dass diese Punkte auch umgesetzt werden, bis hin zur Forderung, sonst die Koalition zu verlassen. Das hat sich die Parteispitze nicht zu eigen gemacht. Aber Christian Lindner hat gestern an die Koalition appelliert, an der Umsetzung mitzuarbeiten. Man muss sagen, einerseits spielt natürlich die FDP hier auch mit dem Wort Wende, mit der Assoziation zu 1982, mit der Wende hin zur Union damals, die ja mit einem Wirtschaftsthesenpapier von Otto Graf Lambsdorff begonnen hatte. Aber man muss vor allem bedenken, ein solcher Parteitag ist nicht in erster Linie auf die Ampel gerichtet. Es ist in erster Linie ein Parteitag, eine Vergewisserung und Weichenstellung für die Partei selbst, in der diese Koalition von Anfang an ungeliebt war. Aber immerhin hat sich diese Partei auch gegen den Ausstieg entschieden.
Gudula Geuter war das für uns live aus Berlin vom FDP-Bundesparteitag. Und das Thema kommentieren wir auch ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Erst gestern hat Kanzler Scholz sein Nein zu Taurus-Lieferungen an die Ukraine bekräftigt und einmal mehr mit der Reichweite argumentiert. Der Druck auf ihn, die Marschflugkörper doch noch zu liefern, wird international aber verschärft, seit die USA der Ukraine Raketen liefern, die zwar nicht 500, aber immerhin 300 Kilometer weit fliegen. Polens Außenminister appelliert deshalb heute noch einmal an den Bundeskanzler, seine Haltung zu überdenken. Patricia Werne.
Die Lieferung von US-Raketen bezeichnete der polnische Minister als Reaktion auf die russische Eskalation in der Ukraine. Deshalb müsse auch Deutschland etwas tun. Die Russen hätten schon 70% der ukrainischen Stromerzeugungsmöglichkeiten zerstört. Das sei eigentlich ein Kriegsverbrechen. Statt bereits den Wiederaufbau der Ukraine zu planen, wäre es besser, die Zerstörung des Landes zu verhindern, sagte Sikorski weiter. Scholz lehnt es strikt ab, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Bei der Auftaktveranstaltung der SPD zum Europawahlkampf in Hamburg warb er stattdessen für einen Kurs der Besonnenheit.
Patricia Werne berichtete. Seit Wochen stocken die Bemühungen um eine Feuerpause im Gazakrieg und darum, die israelischen Geiseln aus den Händen der Hamas zu befreien. Gestern hat Israel davon gesprochen, dass die aktuellen Gespräche eine so wörtlich letzte Chance für die Hamas seien, um die lange geplante israelische Bodenoffensive auf die Stadt Rafah doch noch zu vermeiden. Wie aussichtsreich aber sind die aktuellen Gespräche zwischen Israel und der Hamas, die von Ägypten vermittelt werden? Jan-Christoph Kitzler ist unser Korrespondent in Tel Aviv und mit ihm konnte ich kurz vor dieser Sendung sprechen und habe ihn zunächst gefragt, welche Vereinbarungen denn da aktuell auf dem Tisch liegen.
Ja, es geht ja eigentlich seit Monaten immer um die gleichen Fragen. Es geht darum, die Freilassung von Geiseln zu ermöglichen. Das, was da von Hamas-Seite verlangt wird, ist eine Feuerpause, Abzug israelischer Truppen, Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen. Da geht es dann manchmal auch um Zahlen, also wie viele Geiseln können freigelassen werden. Es gibt jetzt wieder neue Gespräche und man hat aus israelischer Sicht das Gefühl, hier wird versucht, Druck aufzubauen nach dem Motto, entweder wir kommen jetzt zu einem Deal oder es gibt die Offensive nach Rafah. Aus Katar gab es aber auch Berichte, die sagen, naja, es gibt ja immer wieder diese Gespräche. Gespräche und dann gibt es Blockaden oder auch regelrechten Boykott von beiden Seiten bei den Gesprächen. Also man hat nicht das Gefühl, dass beide Seiten daran interessiert sind, dass es jetzt zu einem Deal gibt. Aber jetzt gerade redet man wieder mal über ganz konkrete Zahlen, wie viele Geiseln freikommen können. Es gibt auch noch die Forderung von der Hamas, auch palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen freizusetzen. Das gehört ja auch immer dazu. Auch da gibt es großen Widerstand hier. Aber es wird wieder geredet und ja, es ist angesichts einer drohenden Rafah-Offensive jetzt doch wahrscheinlich etwas intensiver.
In Israel haben ja auch an diesem Wochenende landesweit wieder Tausende für die Freilassung der Geiseln protestiert, auch nachdem die Hamas da ein weiteres Video veröffentlicht hat, in dem zwei aus Israel entführte Männer sprechen. Wie sehr wächst denn der Druck auf Regierungschef Netanyahu?
Naja, der ist ja immerhin schon immer sehr hoch. Auf der anderen Seite gab es jetzt natürlich ein Video, auch vor wenigen Tagen ein weiteres Video, was veröffentlicht wurde. Diese Lebenszeichen aus dem Gazastreifen, wobei wir natürlich immer nicht genau wissen, wann sind diese Videos aufgenommen, unter welchen Bedingungen kamen sie zustande. Aber es wird als Lebenszeichen gewertet hier. Diese Lebenszeichen, die sind natürlich Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, wir brauchen jetzt einen Geiseldeal. Das ist die Haltung vieler Angehöriger hier der Geiseln und der Familien. Die waren jetzt am Wochenende, gerade gestern, wieder sehr, sehr heftig unterwegs auf den Straßen. Die fühlen sich bestärkt dadurch, dass es diese Lebenszeichen gibt. Und der Druck ist schon hoch, relativ hoch. Man hat hier zunehmend weniger Vertrauen in die Regierung von Benjamin Netanyahu, dass diese Regierung wirklich ein Interesse hat an einem Geiseldeal. Bisher in den letzten Monaten ist das nicht zustande gekommen. Und das, was die Menschen, die noch Hoffnung haben, eigentlich bewegt, ist, ja, der letzte Geiseldeal, den gab es halt Ende November, Anfang Dezember. Das war eigentlich die einzige Möglichkeit, außer einer militärischen Befreiung von zwei Geiseln, die es gab, wo Geiseln freigekommen sind. Ansonsten hat man auf dem militärischen Weg nichts erreicht bisher. Und deswegen setzen sich diese Menschen ein für einen neuen Deal und für einen Geiseldeal. Die Frage ist, ob das kommt.
Dafür setzt sich auch der US-Außenminister ein, Antony Blinken, und zwar in Saudi-Arabien. In Riad findet ja morgen das Sondertreffen des Weltwirtschaftsforums statt, bei dem es dann auch um den Gazastreifen gehen soll. Aus seinem Mitarbeiterstab, da soll es harsche Kritik an Israel geben. Dazu gibt es entsprechende Medienberichte und eben auch Zweifel daran, dass die Waffen, die die USA an Israel liefern, im Rahmen des internationalen Rechts eingesetzt werden. Hat Israel darauf bereits reagiert?
Also es wird hier groß berichtet, das ist klar. Es gibt offenbar auch tatsächlich immer wichtigere Telefonate mit der US-Administration. Da geht es auch zum Beispiel um einen drohenden Haftbefehl durch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen Netanyahu, auch den Verteidigungsminister Gallant und den Generalstabschef Halevi. Auch da versuchen nach hiesigen Berichten die USA zu erreichen, dass das nicht passiert. Auf der anderen Seite der Hintergrund dieses Berichts, den es jetzt gibt, den Reuters veröffentlicht hat, ist, dass Blinken dem US-Kongress bis zum 8. Mai berichten muss, ob Israels Zusicherungen glaubwürdig sind, dass die Waffen, die aus den USA kommen, in Übereinstimmung mit dem US und dem internationalen Recht eingesetzt werden. Naja, und da gibt es Teile seiner Verwaltung, die da offenbar große Zweifel haben. Die sagen, die israelischen Zusicherungen in dieser Hinsicht, die sind nicht glaubwürdig und auch nicht zuverlässig. Und dagegen, dass das so passiert und geschieht, sprechen auch Angriffe zum Beispiel auf besonders geschützte Orte, zivile Infrastruktur im Gazastreifen, auch ein unverhältnismäßig hohes Maß, so heißt es, an zivilem Schaden und dann natürlich auch die Tötung von humanitären Helfern und Journalisten im Gazastreifen, die nach diesem Bericht ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht hat. Also das wird vermutlich einfließen in den Bericht Blinkens. Man hört auch, dass von anderen Seiten aus seiner Verwaltung dann doch kommt, ja, die USA müssen Israel mit Waffen unterstützen. Das ist auch im Interesse der USA. Also es ist noch nicht ganz klar, was für ein abschließendes Bild sich Blinken gemacht hat, aber aus seinem Büro heißt es, er habe das alles gelesen und das wird sicherlich einfließen.
Das war Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv, 13.18 Uhr in den Informationen am Mittag im Deutschlandfunk. In den USA eskalieren die Proteste gegen den Gaza-Krieg weiter und sie spalten die Universitäten. Begonnen hatte das Ganze mit Zeltlagern, Polizeieinsätzen und antisemitischen Sprüchen in New York an der renommierten Columbia University. Am Wochenende hat es nun Räumungen ähnlicher Protestcamps an mehreren Hochschulen der USA gegeben. Allein in Boston wurden 100 Menschen festgenommen. Charlotte Voss.
Demonstrierende hätten sich antisemitisch geäußert, hätten Bemerkungen gemacht, wie tötet die Juden, teilte die Northeastern-Universität zur Begründung der Räumung mit. Später ergänzte sie, das, was als Studentenprotest vor 2 Tagen begonnen hatte, sei von externen Anstiftern unterwandert worden. Von den 100 vorübergehend Festgenommenen sind inzwischen wieder viele auf freiem Fuß. Wer sich als Student der Bostoner Einrichtung ausweisen konnte, muss mit disziplinarischen, aber nicht mit juristischen Schritten rechnen. Diejenigen aber, die ihre Uni-Zugehörigkeit nicht nachweisen wollten oder konnten, wurden festgenommen. In den USA stehen viele Universitäten vor der Herausforderung, unter Wahrung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, auf Beschwerden über Antisemitismus und Hassrede bei den Protesten zu reagieren und alle ihre Studenten zu schützen. Die Proteste ausgelöst und in den Fokus gerückt haben die Ereignisse an der Columbia-Universität in New York. Dort waren mehrere jüdische Studenten verbal oder auch körperlich angegangen worden. Außerdem sorgte die Räumung eines pro-palästinensischen Camps, bei der vorvergangene Woche mehr als 100 Menschen festgenommen worden waren, für Schlagzeilen. Das Camp existierte einen Tag später wieder. Einer seiner Anführer darf wegen eines bereits im Januar veröffentlichten Videos mit antisemitischen Äußerungen seit Freitagabend nicht mehr das Gelände der renommierten Columbia betreten. Deren Präsidentin will Stand jetzt keine zweite Räumung und setzt stattdessen auf Dialog.
Charlotte Voss berichtete. Bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland gibt es nach Angaben des Deutschen Richterbundes immer mehr unerledigte Fälle. Im vergangenen Jahr haben die Staatsanwaltschaften demnach so viele neue Fälle auf den Tisch bekommen wie noch nie. Das liegt auch daran, dass die Verfahren wegen Hass und Hetze im Netz so massiv zunehmen. Einzelheiten von Andreas Gerlach.
Es ist ein Anstieg um 25% innerhalb von 2 Jahren. Besonders in Hamburg hat sich die Lage verschlechtert. Die Zahl der offenen Fälle stieg dort um 70%. Hessen liegt mit einem Anstieg von 31% im Mittelfeld. Einziges Bundesland mit einer positiven Entwicklung, Sachsen-Anhalt. Dort schrumpfte der Aktenberg um knapp 10%, weil ein Ermittlungskomplex mit tausenden Betrugsfällen erledigt wurde. Und es kommen immer mehr Verfahren dazu. Bundesweit waren es 5,4 Millionen neue Fälle, so viele wie noch nie, sagt der Richterbund. Ein Grund, mehr Verfahren wegen Hass und Hetze im Internet.
Andreas Gerlach berichtete. Paris ist im Olympiafieber. Überall in der Stadt werden jetzt schon Sportstätten aus dem Boden gestampft. Der Verkehr ist auf Monate beeinträchtigt. Und auch in den großen Museen der Stadt bereitet man sich auf die Spiele vor. Der Louvre zum Beispiel holt sich den Sport direkt ins Haus, wie Stefanie Markert berichtet.
Auf ins olympische Abenteuer, sagt Laurence Descartes, die Direktorin des Louvre. Vielleicht ist es überraschend, dass sich der Louvre auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Doch das haben wir gemeinsam mit dem Organisationskomitee seit 2 Jahren getan, um den Geist der Spiele in unsere schönen Säle zu holen. Mit einem vielleicht unerwarteten Angebot. Wir brechen mit Gewohnheiten, verbinden olympische Werte und Kunst, sind selbst schon in Topform. Tänzer Mehdi Kerkouch ist es auch. Er leitet ein renommiertes Vorstadt-Choreografiezentrum. Nun verbindet er Inspiration und Transpiration im Louvre. Für mich war es so gewaltig wie eine Einladung in die Pariser Oper. Ich konnte den Louvre mehrmals leer, ohne Besucher besichtigen, um mir auszudenken, wie ich seine 17 Kilometer Parcours mit Sport und Tanz fülle. Wir laden das Publikum sehr früh ein, bevor der Louvre von 30.000 Menschen gestürmt wird. Ab 8 geht es bis Ende Mai täglich auf zu 1 Stunde Sport. So entdecken unsere Gäste den Louvre neu. Morgens gehört das Museum uns. Im Kariatidensaal eine Tanzeinheit Disco und Funk. Auspowern bei Dancehall im Chor Sabad-Saal. Im Angesicht steinerner Relikte eines Palastes, in den im 8. Jahrhundert vor Christus Assyrerkönig Sargon II. Zog. Und Kardiotraining im Mittelalter-Louvre. Mehdis Team startet mit den ersten Gästen im Sportoutfit, Kniebeugen, Hampelmänner, Treppentraining. Der Workout schweißtreibend, die Musik prallt von den mächtigen Grundmauern zurück. Im überglasten Skulpturenhof Marly geht es zur Entspannung um Yoga. Hier steht die Bronzereplik eines Diskuswerfers. Einige Meter vor der Statue sitzt Yogalehrerin Lorch in sich ruhend auf ihrer Matte. Davor, ordentlich ausgelegt, 30 weitere.
C'est juste magique d'imaginer pouvoir bouger.
Es ist magisch, sich zwischen diesen Kunstobjekten, die schon so lange statisch hier sind, nun zu bewegen. Ich werde ihre Haltung, ihre Gesten einbeziehen. Bei der Yoga-Stellung des Baumes sage ich allen, sie sollen sich vorstellen, Teil einer der Skulpturen zu sein.
2,70
Meter hoch ist die Skulptur Milon von Croton im Saal nebenan. In leicht verdrehter Körperhaltung ringt Milon mit einem Löwen. Er war griechischer Ringkämpfer, gewann die Panhellenischen Spiele 6-mal. Einmal würde Danidan reichen. Der französische Breaking-Star mit grün gefärbten Haaren ist für die Olympiapremiere seiner Sportart qualifiziert. Er ist einer der Athleten, die im Louvre ihren modernen Blick visuell und virtuell darstellen, um die Werke neu atmen zu lassen. Warum Milan?
Le Milan? C'est déjà, je me suis dit, s'il a pas de courage, va terminer en casse-croûte.
Ich habe mir gesagt, wenn er keinen Mut hat, wird er als Zwischenmahlzeit enden. Aber in seine Lage möchte ich nicht kommen.
En plus, il a une posture un peu de breaker.
Scherzt Dani.
Stefanie Markert darüber, wie die Pariser Museen sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Am 26. Juli geht es los. Und wir kommen zum Sport und mit meiner Kollegin Andrea Schültke aus der Deutschlandfunk Sportredaktion.
Und einmal mehr hat der deutsche Meister Bayer Leverkusen die Nachspielzeit genutzt. In der Partie gegen den VfB Stuttgart gelang Leverkusen in der 7. Minute der Nachspielzeit der 2:2 Ausgleich. Armin Lehmann.
Torschütze Robert Andrich konnte es kaum glauben.
Aber wenn es dann passiert, denkt man sich auch so, ey, was, das kann doch nicht wahr sein.
2:0 hatte der VfB Stuttgart schon geführt. Führich und Undav trafen kurz nach der Pause in einer spektakulären zweiten Halbzeit. Der Weg zur ersten Saisonniederlage von Bayer 04 schien geebnet. Doch Leverkusen kam zurück und Stuttgarts Dennis Undav ärgerte sich mächtig.
Wir haben am Rande der Niederlage gehabt. Ich glaube, wie so oft dieses Jahr, Leverkusen in der Nachspielzeit die Tore gemacht.
Undav ärgerte sich auch über den Schiedsrichter und ein nicht gepfiffenes Handspiel vor dem Ausgleich. Doch da es nicht der Torschütze war, passte es zur Linie von Schiedsrichter Felix Zweier, der insgesamt nicht seinen besten Tag hatte. Zum dritten Mal in dieser Saison in Pokal und Meisterschaft waren die Schwaben mindestens gleichwertig. Doch auch im dritten Anlauf wollte ihnen der Sieg nicht gelingen. Trainer Sebastian Hoeneß konnte aber auch Positives erkennen.
Wir nehmen mit, dass wir mit sehr viel Herz heute gespielt haben, mit sehr viel Mut wieder, wie die beiden Male davor auch gegen Leverkusen. Ja, und dass wir dann für mich der besten Mannschaft in Europa richtig Probleme machen können.
Der VfB hat nach wie vor die besten Karten, sich für die Champions League zu qualifizieren, während für die Werkself schon am Donnerstag das nächste Highlight in der Europa League im Halbfinale ansteht.
Und zwar gegen die AS Rom. Bereits am Dienstag tritt der FC Bayern in der Champions League an. Im Halbfinal-Hinspiel wartet Real Madrid. Dennoch musste Trainer Thomas Tuchel auch nach der geglückten Generalprobe, dem gestrigen 2:1 gegen Eintracht Frankfurt, Fragen beantworten zur Kritik von Uli Hoeneß an ihm. Der Bayern-Ehrenpräsident hatte Tuchels Arbeit bei der Entwicklung junger Spieler kritisiert. Der Trainer wies diese Kritik zurück.
Sie sind aus meiner Sicht, ich habe es gesagt, sehr, sehr oder meilenweit von der Realität entfernt, diese Anschuldungen. Und habe es auch vorher bei den Kollegen gesagt, dass es schon, weil es eben aus dem Verein kommt und von Uli kommt, ein bisschen auch meine Trainerehre verletzt. Weil ich glaube, wir haben bewiesen in 15 Jahren Profifußball, dass wir eigentlich genau dafür stehen, junge Spieler zu entwickeln, junge Spieler aus der Akademie an die Profis heranzuführen.
Die Champions League ist auch für Borussia Dortmund das aktuelle Thema. Am Mittwoch empfängt der BVB im Halbfinal-Hinspiel Paris Saint-Germain. Die 1:4 Niederlage gestern gegen RB Leipzig ärgerte auch BVB-Spieler Julian Brandt.
Das 4:1 ist ein Schlag in die Fresse, aber grundsätzlich muss man ganz klar sagen, wir nehmen das jetzt mit. Zum Hintergrund wissen wir, dass der Zug noch nicht ganz abgefahren ist, so kurios wie das Jahr dieses Jahr ist. Und dass wir die Chance trotzdem noch wahrnehmen können, uns für die europäischen Plätze zu qualifizieren.
Der aktuelle Platz 5 der Dortmunder in der Liga könnte gegebenenfalls noch zum Einzug in die Champions League in der kommenden Saison reichen. Bei den Europameisterschaften im Paraschwimmen auf Madeira hat Gina Böttcher aus Potsdam mit 3x Gold ihre eigenen Erwartungen übertroffen. Das sagte die Europameisterin, die ohne Unterarme und Unterschenkel zur Welt gekommen ist, gestern im Deutschlandfunk.
Die letzten Jahre hat sie immer Bronze und Silber gewonnen auf 2 oder 3 Strecken. Und dass es jetzt dieses Jahr zu 3x Gold sogar gereicht hat, hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Aber das zeigt sich, dass das ganze Training sich gelohnt hat und wofür ich gearbeitet habe, sich ausgezahlt hat. Ich wollte eigentlich nur Bestzeiten schwimmen. Also die Zeiten von der WM letztes Jahr toppen. Habe ich auch geschafft in 2 Strecken bisher. Und mehr hatte ich jetzt eigentlich nicht als Ziel. Aber dass es jetzt so gut läuft, kann ich sehr zufrieden sein.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bereitet sich auf die Weltmeisterschaft in Tschechien vor. Nach Ansicht von Bundestrainer Harold Kreis ist sein Team noch nie ein Außenseiter gewesen, auch nicht bevor das Team bei der letzten WM vor einem Jahr Silber gewonnen hat. In Tschechien warten zum Auftakt mit der Slowakei, den USA und Schweden gleich schwere Gegner auf das Team. Das kommt dem Bundestrainer gerade recht, sagte er gestern im aktuellen Sportstudio im ZDF.
Man hat gleich eine Standortbestimmung, man ist dann hellwach, wenn das Turnier losgeht. wenn man das nicht alleine ergebnisabhängig macht, wenn man sagt, Leute, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und das Spiel nicht gewonnen, dann zieht es einen nicht runter. Und das ist auch letztes Jahr der Fall gewesen. Die Ergebnisse blieben aus, es waren knappe Spiele, aber der Weg war richtig gegen Dänemark. Das war das wichtigste Spiel, eigentlich jedes Spiel danach, weil wir standen mit dem Rücken zur Wand. Wenn wir Viertelfinale erreichen wollten, dürften wir kein Spiel mehr verlieren. Und irgendwann hat es dann gegriffen. Die Tore sind gefallen. Mhm. Die Mannschaft hat dann natürlich auch dementsprechend mehr Selbstvertrauen, sich mehr Glück erarbeitet, wenn man so will. Mir sind die starken Mannschaften am Anfang lieber.
Und los geht es am 10. Mai gegen die Slowakei.
Vielen Dank, Andrea Schültke aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. Und hier gehen jetzt so langsam die Informationen am Mittag zu Ende. Ich bin Sarah Zerback und bedanke mich im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse und fürs Zuhören.